Wellenbrecher-Podcast. Tiefgründige Gespräche rund um die UN-Ozeandekade.
Hallo und herzlich willkommen bei Wellenbrecher mit Eva und
Annabelle. Und heute tatsächlich nur wir zwei. Das ist unsere allererste richtige Podcast-Folge sozusagen, wo wir zwei labern, weil wir, wie ihr schon gesehen habt am Titel, heute über den Hausgarten reden. Das ist ein deutsches Langzeitforschungsgebiet in der Arktis. Und weil wir uns beide tatsächlich sehr gut über dieses Thema auskennen, sind es heute nur wir zwei.
Genau. Und wir dachten, vielleicht ist es auch ganz nett, wenn ihr mal uns ein bisschen näher kennenlernt oder wir uns ein bisschen vorstellen können als Podcast-Hosts. Und ich würde sagen, wir fangen genauso an wie in den letzten paar Folgen. Deswegen frage ich dich, Annabelle, was ist dein Lieblingstier?
Ja, gut, dann versuche ich auch mal die Frage zu antworten. Das ist nämlich gar nicht so leicht, weil die Frage ja an sich in eine Box packt und definiert so. Und ich finde, es gibt so viele wunderschöne Tiere auf diesem Planeten. Es ist unfassbar schwer, sich auf ein einzelnes festzulegen. Also ich würde sagen, wenn ich mir definitiv eins aussuchen muss, dann sind es Meeresschildkröten, weil eigentlich alle Arten von Meeresschildkröten auf der International Union for Conservation of Nature, in kurz ist das die IUCN, dort gibt es eine rote Liste von allen Arten, die bedroht sind. Und alle Meeresschildkröten sind auf dieser Liste, sowie auch generell viele andere Tiere auf unserem Planeten leider. Aber ich meine, so ein Eisbär ist natürlich ziemlich süß, aber nur aus der Ferne. Ich würde auf jeden Fall nicht daneben stehen wollen.
Hast du schon mal einen Eisbär gesehen? Nee, oder? Oder doch?
Ja, doch. Ich habe schon ganz viele Eisbären gesehen. Ich glaube, insgesamt 5. Das erste Mal auf meiner ersten Ausfahrt auf der Polarstern. Es war richtig cool. Da sind wir mit dem Schiff auch direkt ans Schelf rangefahren. Und ich glaube, ich habe den aus 50 Meter Entfernung gesehen oder so. Und dann eigentlich auf jeder weiteren Ausfahrt auch nochmal. Und auf der Polarstern-Ausfahrt 2021, da waren wir relativ früh im Jahr unterwegs, also eher so im Mai. Und da haben wir zweimal Mütter mit Zwillingen gesehen.
Boah.
Und das war richtig cute. Die waren unfassbar weit weg. So finde ich relativ lustig, wenn dann alle Wissenschaftler so draußen an Bord stehen und alle versuchen, sich diese zwei Ferngläser, die es an Bord gibt, immer so hin und her zu geben. Und dann starrst du da und versuchst irgendwie, keine Ahnung, 500 Meter in Entfernung oder noch mehr, ich weiß es gar nicht, zu gucken. Das sind einfach, ja, das. Deswegen verstehe ich auch so ein bisschen, glaube ich, diesen Arktistourismus oder Antarktistourismus, weil ich meine, das ist halt nicht das Gleiche wie im Zoo, selbst wenn ich finde, dass die Tiere nicht im Zoo gehalten werden sollten. Aber ich meine, kein normaler Mensch fährt einfach so in die Arktis, oder?
Ja, ist schon was Besonderes. Man kann klar darüber diskutieren, ob es nötig ist, überhaupt das dann live zu sehen, also diesen Arktis-Tourismus zu betreiben. Ich glaube, das könnte auch eine ganz eigene Folge wahrscheinlich füllen. Darum soll es ja auch heute gar nicht gehen. Aber man nimmt ja auch schon deinen Erzählungen, dass das was ganz Besonderes ist. Ja, nicht so einfach. Ich kann es auch ein bisschen verstehen. Ich bin auch neidisch. Ich habe noch nie einen Eisbären gesehen. Ich habe auch noch nie eine Meeresschildkröte gesehen, was ja dein eigentliches Lieblingstier ist. Hast du schon mal eine Meeresschildkröte gesehen?
Ja, die habe ich auch schon gesehen.
Oh, cool.
Ich war sogar schon mit den Schnorcheln.
Oh.
Ja. Was ist bei dir? Was verbindest du mit deinem Lieblingstier?
Ja, ich habe auch vor lang überlegt und festgestellt, die Frage ist wirklich nicht einfach. Das habe ich jetzt auf jeden Fall im Kopf, wenn wir das unseren Gästinnen stellen. Aber lange waren das auch Meeresschildkröten. Und dann waren es ganz lange Quallen, weil ich die irgendwie ja so besonders finde. Und ich finde, ganz viel versteht man noch nicht so über Quallen. Und gerade mit deren Lebenszyklus, das ist was ganz Besonderes sind, dass die zum Beispiel sessil leben erst und dann erst frei im Wasser. Und ja, beim Laufe, mein Forschungsgebiet hat sich ja auch so weiterentwickelt. Im Doktor behandle ich ja viel mehr so benthische Arten. Und da habe ich mich tatsächlich so ein bisschen in Isopoden verliebt, auch wenn keiner die eigentlich mag, Asseln. Aber da gibt es auch ganz verschiedene Tiefseeasseln, also ja auch riesengroße in der Tiefsee und so. Also habe ich ein benthisches Lieblingstier, also ein Lieblingstier, was am Meeresboden lebt. Das sind dann die Asseln, die Isopoden und mein pelagisches Lieblingstier, also mein Lieblingstier in der Wassersäule quasi, sind dann Quallen. So würde ich mich festlegen.
Voll schön. Du hast ja auch eben erzählt, dass du ein bentisches Lieblingstier hast. Da hast du ja vor allem in deiner Masterarbeit drüber geschrieben. Wie bist du denn überhaupt dazu gekommen, dich für Meeresbiologie zu entscheiden?
Oh, da bin ich so ein bisschen reingerutscht. Ich weiß nicht, viele GästInnen sagen ja auch hier, die hatten schon ganz am Anfang die Vorstellung, Meeresbiologe oder Meeresbiologin zu werden. Obwohl Anna ist da ja auch so ein bisschen reingerutscht, hatte ich das Gefühl. Ja, und ich war so ein bisschen planlos nach dem Abi, was aber auch damals mit meiner privaten Situation zu tun hatte. Und dann habe ich erstmal Umweltwissenschaften angefangen. Und da haben wir tatsächlich eine meeresbiologische Exkursion gemacht. Die ging nur 3 Tage, aber war auf einem Forschungsschiff, war auf der Heinke. Das ist der Schwesternschiff von der Alcoa. Und da war irgendwie für mich klar, okay, ich würde das schon richtig gern machen. Und bin dann auch aufmerksam geworden auf den Studiengang in Kiel, Biological Oceanography. Und ja, dann habe ich noch ein Auslandssemester im Master gemacht in Tromsø. Das liegt ja auch in der Arktis. Und da war für mich erstmal klar, okay, ich würde eigentlich gern was machen, was auch mit der Arktis zu tun hat. Weil man ja auch viel mit Klimawandel im Studiengang zu tun hat, was in der Arktis da so los ist und dass das alles verstärkt wird in der Arktis.
Warte, ich habe noch kurz eine Frage. Wie bewirbt man sich denn auf ein Auslandssemester?
Das ist tatsächlich komplett unterschiedlich. In meinem Fall war es so, dass ganz viele nach Tromsø wollten und man ein Bewerbungsschreiben plus Lebenslauf schreiben musste und auch, wie das so in dem eigenen Werdegang reinpasst. Ich glaube, es kommt immer ein bisschen darauf an, wie viele Plätze da sind und ob es ein Erasmus-Stipendium-Auslandssemester sein soll. So war das bei mir. Wenn man das selber finanzieren kann, kriegt man das bestimmt auch selber finanziert hin.
Also hast du dich bei Erasmus beworben oder bei der Uni selber?
Das läuft über die Uni. Also die meisten Unis haben Erasmus-Zuständigen und dann jeweils wieder einen Zuständigen für einzelne Studiengänge. Und die wählen dann die Leute aus, die dorthin dürfen. Und manche sind komplett überlaufen. Das liegt oft an den Standorten. Tromsø war ein Standort, der sehr überlaufen war, jedenfalls was Meeresbiologie anging. Ich glaube zum Beispiel in Portugal war nicht so überlaufen. Ich weiß gar nicht warum. Freunde von mir sind dann auch nach Portugal gegangen, die gerne eigentlich nach Tromsø gegangen wären, aber die hatten dann trotzdem voll die schöne Zeit in Portugal. Also es lohnt sich da immer auch nach rechts und links zu gucken. Aber jede Uni hat da, glaube ich, so ein bisschen das eigene Verfahren. Meistens gibt es da auch Infoveranstaltungen. Über die Uni werden dann die Erasmus-Stipendien vergeben und so nimmt das dann einfach seinen Lauf, dass man ins Ausland geht. So habe ich das auf jeden Fall gemacht. Es gibt ja auch noch andere Wege, zum Beispiel sich ein Praktikum da zu suchen, was übrigens auch durch Erasmus finanziert sein kann. Da muss man nur ein bisschen mehr Eigeninitiative zeigen. Bei Erasmus ist es ganz schön, dass man sich in so ein gemachtes Nest setzt. Also man muss sich schon noch um viel selbst kümmern, aber so ein paar Sachen sind dann einfach da gegeben.
Die Infrastruktur dahinter.
Die Infrastruktur, ja. Genau, und damals war ich auf der Suche nach einer Masterarbeit und tatsächlich gab es da einen Aushang am GEOMAR, dass ein Masterstudentin oder Masterstudent gesucht wird, der an Bildern aus der Arktis arbeitet, am bentischen Bildern. Dort waren Foodfall-Experimente im Hausgarten gemacht worden.
Ich stand übrigens daneben, als liebe Grüße an Henrik und Vero, die Fallen vorbereitet haben. Und das war auf jeden Fall super spannend zu sehen. Und diese roten Asseln, davon können wir auf jeden Fall noch ein Bild posten. Die sind einfach irgendwie super spannend, aber auch gleichzeitig irgendwie gruselig.
Ja, voll cool. Und damals kannten Annabelle und ich uns noch nicht so. Oder wir kannten uns schon, aber wussten nicht, dass uns hier dieser Podcast nochmal zusammenführen wird. Genau, und dann hatte ich ein Bewerbungsgespräch und dann war das irgendwie auch klar, dass ich da als Masterstudentin an diesem Projekt mitarbeiten kann. Und dann kam Corona noch dazwischen, aber ich muss sagen, ich war eigentlich ein bisschen die Glückliche, weil ich meine Daten ja schon hatte, beziehungsweise es waren nur Daten, die ich an meinen Computer durchgucken musste. Ich hatte auch noch Proben, die musste ich im Labor analysieren. Das hat sich dann durch Corona ein bisschen verzogen, aber ich war nicht so doll betroffen durch Corona wie ganz andere, die, weiß ich nicht, Ausfahrten geplant hatten oder Experimente.
Oder im Labor stehen mussten.
Ja. Ja, also ich habe das dann einfach verschoben und habe erst meine Daten, ich hatte so Bilder von Ländern. Das ist eine stationäre Plattform, Boden, Meeresbodenländer. Das sind quasi unbemannte Geräte, die frei sinken und ohne Kabelverbindung auf dem Meeresboden Messungen und Beprobungen durchführen, die vorher eben programmiert wurden. Das kann je nach Fragestellung alles Mögliche sein. Die können ausgestattet sein mit einem Strömungsmesser oder Fallen oder Respirationskammern, Sauerstoffsensoren, Microprofiler oder eben auch Kamerasysteme. Da habe ich zum Beispiel in meiner Masterarbeit dran gearbeitet. Da wurden tote Tiere, also in meinem Fall tote Quallen und Kalmare, auf diesen Ländern festgemacht und dann mit Kamerasystem regelmäßig Bilder gemacht, um zu schauen, welche Aasfresser an eben den toten Tieren fressen und wie schnell vor allen Dingen.
Muss man auch noch kurz dazu sagen, das waren ja diese Raspberry Pi Kamerasysteme, die Open Source gebastelt werden können. Also eigentlich ein super, super simpler Vorgang, wie man in 5000 Meter Tiere fotografieren kann.
Ja. Und der Vorteil an diesen Benthic-Ländersystemen ist, dass Untersuchungen und Experimente, besonders in der Tiefsee, üblicherweise an Material durchgeführt werden, das zuvor eingesammelt wurde und dann quasi nach oben gebracht wird durch die Wassersäule. Dadurch ist das Material, also zum Beispiel irgendwelchen Tieren oder auch Sedimenten, einem starken Druck- und Temperaturunterschied ausgesetzt, sodass Artefakte entstehen können. Und deshalb ist es manchmal auch schwierig, so gute Daten aus der Tiefsee zu bekommen und Messungen mit diesem Ländersystem, die quasi in situ, also direkt am Meeresgrund durchgeführt werden, sind ein echter Vorteil dazu.
Ja, also eigentlich, also Boxen, also sind nicht, sie haben eine boxartige Form sozusagen, die am Boden abgestellt werden.
Richtig, genau. Die musste ich mir angucken. Ja, und das war so mein Kontakt zu Hausgarten. Und ich habe dann relativ lange an der Masterarbeit gesessen, obwohl ein Jahr ist, denke ich, auch normal. Jedenfalls war das bei uns damals so normal. Erst recht mit Corona und das war auch irgendwie fein. Habe dann auch ein bisschen in der Arbeitsgruppe weitergearbeitet und dann habe ich mich einfach auf Doktorandinnenstellen beworben, die ich interessant fand. Und nach dieser Masterarbeit war für mich auch klar, dass es nicht unbedingt die Arktis sein muss, aber dass ich schon bendische Ökologin bin. Also ich finde den Meeresboden einfach sehr spannend. Ja, Meeresfauna vor allen Dingen. Genau. Und dann bin ich eben in Finnland gelandet und dort habe ich dann ja, da bin ich ja jetzt gerade auch bei, vielleicht sprechen wir da in einer anderen Folge noch mehr drüber, weil wir so ein bisschen mehr über Hausgarten reden wollen, weil da arbeite ich mittlerweile ja in Küstengebieten an der Ostsee oder in der Ostsee. Da liegt der Hausgarten ja nicht, der liegt ja in der Arktis. Womit wir vielleicht zu dir kommen, Annabelle, erzähl doch mal, wann hattest du so Kontakt mit Hausgarten, wie bist du so da reingeraten? Was hast du so die letzten Jahre gemacht?
Tatsächlich schon relativ lange. Warte mal, ich glaube fast 10 Jahre.
Wow.
Also ich habe ein Masterstudium gemacht, der heißt Marine Microbiology in Bremen. Und während dieses Masterstudiums muss man so Mini-Praktika machen. Dass man in den verschiedenen Arbeitsgruppen, das ist in Kooperation mit dem Max-Planck-Institut für marine Mikrobiologie, 6 Wochen Praktika macht, um so ein bisschen sich auch in die verschiedenen Thematiken von den Arbeitsgruppen so reinzuschauen, mit Perspektive dann darauf, wo man eine Masterarbeit machen könnte. Und da habe ich halt auch eine Art Praktikum, Mini-Praktikum in der Habitat-Gruppe gemacht. Das ist die Max Planck Joint Research Group for Deep Sea Ecology and Technology. Und war das super wichtig für meine Promotion. Dann habe ich eigentlich meine komplette Promotion über den Hausgarten geschrieben und arbeite da immer noch dran, weil immer noch relativ viele Daten von meiner Doktorarbeit, obwohl die jetzt auch schon wieder, ich hatte vor ein paar Tagen quasi 3-Jahres-Jubiläum von meiner Doktorarbeit, jetzt auch schon wieder ein paar Jahre her ist, arbeite ich immer noch da dran. Also vielleicht knacke ich die insgesamt 10 Jahre von Hausgarten, mal schauen.
Ach, bestimmt.
Ja, aber eigentlich nicht, ne? Nein, es ist ein super, super spannender Ort und deswegen ja auch heute die Folge. Also.
Und ist ja auch schön, wenn da so viele Forschungsergebnisse dann publiziert werden, weil so viele andere WissenschaftlerInnen die eben auch nutzen können für ihre Forschung. Da kommen wir ja gleich auch noch zu sprechen, aber auch mal schön zu hören, wie du dahin gekommen bist, wo du gekommen bist. Wobei man sagen muss, jetzt bist du ja gerade in Stockholm, bist du ja gerade schon an deinem zweiten Postdoc ist es?
Ja, zweiter Postdoc.
Genau. Vielleicht ist das auch noch interessant für die ZuhörerInnen.
Mhm.
Gut, du hast eine kleine Traumreise mitgebracht. So kam es mir vor, als ich das gelesen habe. Möchtest du damit starten? Weil wir wollen euch jetzt gerne so ein bisschen erzählen, was Hausgarten ist und was die Idee dahinter ist. Und ja.
Ja, genau. Ich dachte, dass es vielleicht ganz schön wäre am Anfang, wenn wir das Ganze ein bisschen bildlicher machen und ich euch mitnehme und erzähle, wie ich die 3 Male zum Hausgarten gekommen bin. Also ich war jeweils 2018, 2019 und 2021 am Hausgarten. Und das deswegen, weil dazwischen war die Mosaik-Expedition. Davon habt ihr vielleicht schon mal gehört. Das war so ein großes internationales Arktis-Projekt und das fand zwischen 2019 und 2020 statt. Also, stellt euch vor, wo auch immer ihr euch gerade befindet, dass ihr mit dem Zug nach Bremerhaven fahrt. Warum Bremerhaven? Weil Bremerhaven der Heimatshafen von dem Forschungseisbrecher Polarstern ist. Wenn ihr dann am Bahnhof in Bremerhaven angekommen seid, fahrt ihr mit dem Bus in Richtung Hafengelände. Und ich meine, das ist sogar die Endhaltestelle. Und zwar müsst ihr nämlich zur Lloydwerft. Vorne an der Lloydwerft gibt es eine Pforte. Dort werden eure Personalien geprüft, weil nicht einfach jeder so auf dem Hafengelände rumlaufen kann. Und wenn ihr auf der Liste steht, dann dürft ihr durch ein Drehkreuz laufen. Und von da aus sind es ungefähr 5 Minuten Laufweg. Da lauft ihr am Lagerhaus vom AWI dran vorbei und dann lauft ihr bis zur Pier und dann steht ihr endlich vor dem Schiff, was an der Pier festgemacht ist. Ich fand das immer sehr beeindruckend, wenn man vor der Polarstern steht. Ich habe immer das Gefühl, dass es ein relativ großes Schiff ist, obwohl im Vergleich zu den ganzen großen Containerschiffen ist es natürlich nichts. Aber die Polarstern mit einer Länge von 118 Metern, ich glaube 25 Meter Breite, ich weiß nicht, wie viele Stockwerke es hoch ist. Ich schätze vielleicht 3 oder 4 Stockwerke, so. Das ist schon echt ziemlich beeindruckend. Okay, jetzt sagen wir, ihr habt euren Koffer vom Bahnhof, dann im Bus gehabt, dann seid ihr bis zum Schiff gelaufen und dann kommt erstmal die erste große Hürde auf dich zu, und zwar die Gangway. Die Gangway, finde ich, ist so eine super komische Mischung aus Treppe und Planke, meiner Meinung nach irgendwie nichts Halbes und Ganzes, weil es irgendwie so ein, müsst ihr euch vorstellen, eine Treppe ist, die in so 10, 20 Grad Schräge liegt und wo du jetzt über diese Treppenstufen, die aber horizontal liegen und so ein bisschen hoch gucken, deinen Koffer rüber manövrieren musst. Und wenn man jetzt irgendwas zwischen 3 Wochen und 3 Monaten unterwegs ist, dann nimmt man ja irgendwie nicht nur einen 5-Kilo-Koffer mit. Das heißt, da hebst du dann deine 20 Kilo oder so über diese bescheuerte Gangway rüber. Ich fand das immer super schwierig. Und die haben auch diesen unnatürlichen Abstand. War einfach immer super umständlich, fand ich.
Das ist so lustig, weil ich war immer bisher nur auf diesen kleinen Forschungsschiffen und da muss man quasi, also man muss nicht riesig rüberhüpfen, da liegt schon so eine Planke, wo du rübergehen kannst, aber es kommt einem viel kleiner vor. Ich war ja noch nie, also ich war schon mal auf der Polarstern, ich habe die besichtigt, aber...
Warst du 2018 bei diesem Open Ship Day?
Genau, ja.
Nein, ich stand davor und ich habe geheult, weil ich damals nicht raufgekommen bin. Und habe so geheult wie so ein Schlosshund. Weil ich dachte so, weil da wusste ich noch nicht, dass ich diese Doktorarbeit bekomme, wo ich 3-mal auf der Polarstern sein werde. Und ich dachte mir so, nein, jetzt habe ich meine Chance im Leben verpasst, dass auf dieses Schiff zu kommen. Und dann war ich ein paar Monate später wieder da.
Das war auch verrückt, weil ich glaube, die haben selber unterschätzt, wie groß das Interesse ist, dass Leute
ja,
die Polarstern sehen.
Da waren 1000 Leute.
Wir haben auch ewig angestanden. Wir hatten Glück, dass wir irgendwie früh da waren oder so. Ja.
Voll gut. Dann muss ich es auf jeden Fall eben nicht erzählen. Aber ihr da draußen, ihr steht dann, wie gesagt, vor dem Schiff, was super beeindruckend ist. Ihr habt es über die Gangway geschafft. Okay, Hürde 1 abgehakt. Und wenn ihr dann an Bord seid, dann stehst du erstmal da und dann gehen überall Gänge in alle Richtungen ab. Du weißt überhaupt nicht, wo du jetzt unbedingt lang musst. Das Einzige, was dir so einen kleinen Hinweis zur Orientierung gibt, ist eine Liste, auf der dein Name draufsteht und dein zugeordnetes Zimmer, beziehungsweise halt einen Buchstabe und eine Zimmernummer, weil die verschiedenen Decks, also Stockwerke, verschiedene Buchstaben haben. Auf dem Schiff heißt ein Zimmer übrigens Kammer. Also du hast jetzt geschafft, diese Gangway-Treppen zu überwinden und dann gibt es noch die Treppen auf dem Schiff, denn überall auf einem Schiff sind Treppen. Also nimmst du wieder deinen Koffer in die Hand und versuchst, deinen Koffer, diese relativ schmalen Treppenhäuser, hochzuziehen. Die sind deshalb so schmal, weil ein Forschungsschiff natürlich relativ minimiert am Platz ist. Also das ist jetzt nicht irgendwie so wie auf einem Luxus-Kreuzfahrtschiff, den ich nur von Bildern kenne, wo es immer diese unfassbar schönen, luxuriösen Treppen gibt.
Und Aufzüge.
Ja, aber auf Polarstern gibt es auch einen Aufzug. Da passen tatsächlich nur maximal 2 Leute rein. Ich habe mich nie getraut, in den Aufzug reinzugehen, weil ich so eine kleine Aufzugphobie habe und immer Angst habe, dass der stecken bleibt, obwohl der, nicht, dass ich mich daran erinnern kann, stecken geblieben ist, als ich auf dem Schiff war. Aber ja, deswegen habe ich den Aufzug nie benutzt und schleppe immer meinen Koffer, ja, bis zu meiner Kammer. Die meisten Kammern im Schiff sind relativ ähnlich. Eine ca. 12 Quadratmeter große Wohnung. Da drinnen halten ist ein kleines Bad mit Dusche und alles, was ein normales Bad halt so hat. Und das etwas größere Zimmer ist dann eher so der Schlaf- und Wohnbereich. Und da ist dann ein Sofa drin, ein Tisch und ein Doppelstockbett, weil du dir die Kammer mit einer weiteren Person teilst. Die lernst du dann ganz gut kennen während deiner Expedition.
Und dann fährst du in deinen Garten.
Ja, genau. Nachdem das Schiff dann abgelegt hat, was ich tatsächlich in Bremerhaven auch sehr schön fand, weil du von der Werft aus durch die Schleusen musst. Da war ich dann zweimal tagsüber dabei. Und das war richtig schön, weil du eine super schöne Aussicht über Bremerhaven hast. Und ja, Bremerhaven doch relativ flach ist und du dann auch weit gucken kannst. Das war richtig schön. Und auch insbesondere, weil von vielen anderen immer die Angehörigen dann zur Schleuse fahren und da stehen und winken. Und das ist einfach ein richtig schöner Moment, wenn alle Wissenschaftler oben an Deck stehen und winken. Und ja, das ist einfach so dramatisch, aber so schön und alle freuen sich. Das ist ein super schönes Gefühl. Und dann 2019 haben wir tatsächlich auch nachts abgelegt, weil man das ja immer so ein bisschen auf Ebbe und Flut anpassen muss. Und da hat man richtig schön gesehen, wie der Hafenbetrieb nachts in Bremerhaven so funktioniert, wie so die Container verladen werden. Und ja, das ist einfach auch für mich, weil ich ja nicht am Meer oder in der Nähe eines großen Hafens aufgewachsen bin, auch super faszinierend. Und dann ist man erstmal 6 Tage mit dem Schiff unterwegs. Das Schiff fährt 12 Knoten und das sind umgerechnet ungefähr 22 Kilometer pro Stunde. Also irgendwie doch relativ langsam und lange, aber es ist eine super Eingewöhnungsphase, die auch super praktisch ist, weil du dich auf jeden Fall in den ersten paar Tagen auf dem Forschungsschiff immer verläufst. Du gehst irgendwann immer eine falsche Treppe runter und landest dann plötzlich an irgendeinem Ende vom Schiff, wo du noch nie warst. Und ja, 6 Tage später bist du dann im Hausgarten, der zwischen Spitzbergen und Grönland liegt bei 79 Grad Nord.
Genau, und den Hausgarten kann man sich als großes Gebiet quasi vorstellen. Ist ein bisschen lustig, dass es Hausgarten heißt, weil es eben Avis. Das war schon der Gedanke dahinter, dass Hausgarten. Steht Hausgarten? Ist das eine Abkürzung irgendwo für? Ganz oft haben diese Namen ja Abkürzen. Das ist einfach Hausgarten, ist einfach Hausgarten.
Ja, es ist einfach Hausgarten.
Ja, cool.
Ich weiß nur, dass da irgendwo ein Gartenzweig steht.
Ach was, das wusste ich nicht.
Das ist ein Gag.
Genau, und der Hausgarten oder den Hausgarten, den gibt es seit 1999, also auch mittlerweile schon.
Ja.
26 Jahre, wow, ist das eine lange Zeit. Und der wird eben alljährlich in den Sommermonaten besucht von der Polarstern oder auch von der...
Ja, manchmal ist es auch die Maria Esmerian, aber meistens Polarstern.
Genau, und in diesem großen Gebiet gibt es insgesamt 21 Stationen, zu denen man dann eben die genauen Koordinaten hat und die abgefahren werden und wo verschiedene Messungen vorgenommen werden. Und die Tiefen sind 250 Meter bis 5500 Meter. Also man hat wirklich alles dabei.
Ja, es ist eigentlich so ein Kreuz. Also wenn man sich ein Rechteck ziehen würde, da drüber gelegt wurde, einmal von Ost nach West und einmal von Nord nach Süd. Was ich ein bisschen spannend finde aus der Perspektive, ist, dass die Nord-Süd-Stationen in den letzten paar Jahren immer weiter nach Norden verlegt wurden, weil das Eis sich immer weiter zurückzieht und auch bis 2016 die Hauptstationen heißen alle Hausgarten 1 bis 9. Die sind durchnummeriert und seit 2016 wurden dann auch noch mehr Stationen dazugenommen. Die werden Grönlandstationen genannt. Also dieses Gebiet ist natürlich unfassbar wichtig, weil es seit über 25 Jahren jedes Jahr beprobt wird. Aber auch da kannst du mittlerweile nicht mehr alle Stationen so vergleichen, dass sie exakt die gleichen Koordinaten haben, sondern du vergleichst eigentlich, was früher vielleicht Hausgartenstation 9 war, mittlerweile mit Ostgrönlandstation 2 oder 3. So ungefähr muss man sich das vorstellen.
Und das ist, weil man eben die ähnlichen Umweltbedingungen, also du machst die Station nicht wirklich an den Koordinaten dann fest, sondern mehr an den Umweltbedingungen.
Genau, so ein bisschen. Also da gehen die Theorien so ein bisschen auseinander. Die Ozeanografen meinen natürlich, dass es völlig egal ist, was die Koordinaten sind, aber so für Leute, die Statistik machen, ist es natürlich einfacher, wenn du immer ungefähr die gleichen Koordinaten hast. Oder weil dann kannst du ja auch eine andere Aussage darüber treffen. Ne? Ja, insgesamt eine richtig schön durchstrukturierte Zusammenarbeit zwischen Ozeanografen, Biologen, Chemikern, Mikrobiologen, alle Fachbereiche, die man sich so vorstellen kann. Und das jeweils für die Wassersäule und die Bodenkunde. Bentisch hatten wir ja vorhin auch schon als Fachwort genannt. Und also was für den Hausgarten relativ einzigartig ist, dass einfach, dass das komplette System erforscht wird. Und also auf jeden Fall für den offenen Ozean gibt es das nicht so oft.
Ja, meines Wissens auch.
Und auch so interdisziplinär. Und
es wird ja auch, ich sag mal, nachgeahmt, auch wenn es hat jetzt so einen negativen Effekt, aber ist es ja gar nicht, sondern es wird sich einfach ein Beispiel daran genommen, wie das aufgebaut ist, dass die Stationen so verteilt sind, um die Variabilität in diesem Gebiet darzustellen und eben auch eine Nachahmung der Zeitreihe, um Aussagen über ein Gebiet treffen zu können. In meinem Doktor haben wir uns zum Beispiel auch ein Gebiet in der Küste ausgesucht und ich weiß noch genau, wie mein Prof damals meinte, dass wir dann so unseren eigenen kleinen Hausgarten quasi vor der Haustür haben. Ist natürlich nicht zu vergleichen mit dem AWI-Hausgarten. Mhm. Aber Hausgarten ist eben schon ein Begriff, gerade weil es auch so ein großes Gebiet ist. Obwohl es ja auch mittlerweile so ein bisschen diesem FRAM-Projekt untergeordnet wird oder dort eingeordnet wird von dem AWI, wenn ich es richtig weiß.
Ja, das hat was mit Finanzierung zu tun. Die meisten Zeitserien werden nicht direkt finanziert, sondern müssen über verschiedene Projekte finanziert werden oder Programme. Das ist so ein bisschen, also Projekte sind eher so 3 bis 5 Jahre Forschungsprojekte. Anträge und Programme sind eher so Langzeitforschungsprojekte und das ist das, wo FRAM, das Frontiers of Arctic Monitoring, ist die Abkürzung dafür, genau, das ist einfach das, wo die Mittel herkommen, dass die Forschung im Hausgarten betrieben werden kann und das ist wiederum halt ein Programm vom AWI.
Okay, Annabelle, ich habe den Quiz mitgebracht.
Oh je.
Davon okay, weißt du gar nichts.
Ich bin
ist doch super. Ich dachte, zum wissenschaftlichen Output von Hausgarten, um mal zu zeigen, wie groß der wirklich ist, habe ich das heute Morgen mal bei Google Scholar eingegeben. Das ist ein Tool, wo man nach wissenschaftlichen Artikeln suchen kann. Mhm. Also ich habe einfach Hausgarten Observatory angegeben. Und du kannst ja jetzt mal schätzen, wie viele Suchergebnisse da wohl kommen.
Wie viele, also wissenschaftliche Publikationen es dazu gibt?
Genau, also bei Google Scholar, wahrscheinlich sind da welche doppelt drin oder so, du weißt ja so ein bisschen bei Google Scholar.
Mit diesen Preprints und...
Genau, ja. Über alle Zeit, also ich habe keine
Über die 25 Jahre jetzt?
Ja.
Okay,
Hausgarten Observatory. Also es kann auch sein, dass andere Paper das mal zitiert haben oder drüber geredet haben.
Okay, warte, ich habe allein 2, meine Doktormutter hat vielleicht 5. Ich würde sagen 400.
2590.
Oh mein Gott.
Ist das nicht eine Hausnummer?
Das ist, ja.
Krass. Genau. Und als nächsten Schritt habe ich dann eingestellt, nur im Jahr 2025. Also vielleicht kurz, wir nehmen Ende Februar auf, in den letzten 2 Monaten. Also seit 2025. Wie viele waren das wohl?
Warte, du weißt, hast du gesagt 4000?
2600 waren.
Ach so, 2000.
So viele sind es nicht.
Okay, wird noch 4000 kommen.
Also
noch.
Allein innerhalb der letzten 2 Monate.
10.
29 Stück. 29 Ergebnisse gab es schon für 2025.
Wow.
Ja, ich habe auch nochmal nachgeschaut, wie viele Abschlussarbeiten es über Hausgarten gibt, also PhD, Bachelor und Master. Das habe ich in der AWI-Database nachgeschaut und das sind einfach auch schon insgesamt 52. Also 52 Early Careers haben quasi sich mit dem Hausgarten beschäftigt und Publikationen insgesamt, sagt die AWI-Database, gibt es über 650.
Wow.
Und ich finde, an dem wissenschaftlichen Output sieht man, wie viele Daten und Erkenntnisse es durch den Hausgarten gibt und auch, wie cool es ist, dass Early Careers, also noch Studenten, quasi dort mitarbeiten. Das spricht ja auch uns an und hoffentlich auch unsere Zielgruppe.
Ja, das Also junge Leute sind ja auch enorm wichtig für Zeitserien generell, ne? Weil so viele Masterprojekte oder Dissertationen basieren auf sowas und ich meine, bilden so ein bisschen vielleicht die Grundlage für alles, was dann folgt. Also genau. Unfassbar wichtig, um das auch weiterzuführen.
Ja. So, wir sind ja neuerdings ein UN Ocean Decade Activity Podcast. Deshalb fragen wir uns natürlich auch, warum ist der Hausgarten so wichtig für die UN Ozeandekade?
Ich würde sagen, der Hausgarten bedient relativ viele Herausforderungen für die Ozeandekade. Direktesten fällt mir jetzt wahrscheinlich ein, eher Nummer 7, für ein nachhaltiges und dauerhaftes System zur Ozeanbeobachtung. Da der Ozean nicht systematisch beobachtet wird, bieten bestehende Infrastrukturen wie Hausgarten eine unglaublich gute Grundlage, um das zu skalieren. Und hier muss man auch erwähnen, dass Herausforderung 7 vielleicht eher so ein bisschen auf Satellitendaten abzielt, um eine ähnliche Struktur zu schaffen wie jetzt unser Wetterbericht vom Land so ein bisschen, weil Satellitendaten einfach eine maßgeblich größere Fläche abdecken können als jetzt so In-Situ-Proben, die bei Hausgarten gesammelt werden. Aber man braucht ja auch diese In-Situ-Proben, um Satellitendaten wiederum zu kalibrieren. Also das eine schließt das andere nicht ganz aus. Dann würde ich auch sagen, wahrscheinlich Herausforderung 10, weil Zeitserien super wichtig sind, um die Beziehung der Gesellschaft zum Ozean wiederherzustellen. Zeitserien können nämlich ein tolles Hilfsmittel sein, um auszubilden, um einen Kontext für Daten zu geben, die gesammelt werden und sind eher halt diese Langzeitperspektiven als vielleicht so kurze Forschungsprojekte, die auf eine super bestimmte Frage abzielen. Und das Ganze greift natürlich auch in Herausforderung Nummer 9 über, wo es um Kapazitätsentwicklung und einer Gleichberechtigung von Zugang der Daten geht. Also Hausgarten-Forschungsreisen bestehen, auf denen ich jetzt die letzten paar Jahre waren bestimmt immer 50% der wissenschaftlichen Besatzung, Bachelor-, Master- und Promotionsstudenten. Also da hast du einfach auch einen Nachwuchs, der gebildet wird in gewisser Weise durch die Teilnahme auf dem Schiff. Und die lernen, also du lernst ja auf dem Schiff einfach so viel mehr. Du lernst die verschiedenen Geräte kennen, du siehst das Ganze optisch. Du nimmst so viel mehr wahr, als wenn dieser praktische Ansatz fehlen würde und dir nur diese Daten vorgeklatscht werden würden. Weil das ist natürlich nicht immer möglich, auch weil Bachelor- und Masterarbeiten natürlich zeitlich bedingt sind. Aber es werden einfach so viele neue Forschende auch ausgebildet. Und insgesamt bilden diese 25 Jahre Beobachtung und Forschung auf dem Hausgarten natürlich eine unfassbar wichtige Grundlage für die Ozeane. Also wie sah es 1999 aus und wie hat das Ganze sich seitdem verändert?
Genau, das gibt tatsächlich auch ein 2016 publiziertes Papier, ein Artikel von Soldwedel und mehreren Forschenden über den Hausgarten, wo die quasi die ersten Ergebnisse nochmal analysieren und angucken. Und selbst da sprechen die schon darüber, dass es trotz dieser langen Zeitreihe schwierig ist zu sagen, ob die Trends, die eben gefunden haben, auf dauerhafte Veränderungen aufgrund der Umweltveränderungen hindeuten oder ob es einfach natürliche Prozesse sind, die periodisch oszillierend wiederkommen. Und das zeigt eben auch, dass es auch wichtig ist, diese Hausgartenserie oder Zeitserien insgesamt weiterzuführen und über einen längeren Zeitraum weiterzuführen, dass selbst 15 Jahre nicht ausreichen. Ja. Wahrscheinlich kommt da bald was Neues und ich denke mittlerweile oder in den ganzen Hausgartenpapern, die ich so gelesen habe, ist auch gezeigt, dass es durch den Klimawandel hin zurückzuführen ist. Du hast ja auch gerade am Anfang der Folge darüber gesprochen, dass Stationen sogar verlegt wurden, weil das Eis eben zurückgegangen ist. Aber dadurch, dass es eine UN-Ozeandekade der Wissenschaft eben doch ist, also der Meereskunde, zeigt es eben auch, dass wir solche Projekte auch brauchen, um die wissenschaftliche Grundlage zu haben, überhaupt Schützenwertes gegenüber den Ozeanen vorzunehmen, gerade in der Arktis.
Ja, das ist so ein bisschen dieser Clou, ne? Du brauchst eigentlich mindestens 20 Jahre Forschung, um auszusagen, ist das jetzt ein klimabedingter Wandel oder ist es einfach ein Systemwandel? Also, naja, das eine schließt das andere nicht aus, ne? Aber du kannst nur anhand von ein paar Jahren kannst du keine Rückschlüsse ziehen, ob das klimatische Veränderungen gegeben hat oder ob du einfach einen saisonalen Effekt hattest.
Ganz genau.
Das ist so ein bisschen die Schwierigkeit daran.
Richtig. Wir stellen ja jedem Gast, jeder Gästin noch am Ende die Frage, was so die Ocean-Tipps sind. Haben wir denn noch Ocean-Tipps, Annabelle?
Wenn ihr in der Forschung seid, arbeitet an Zeitseriendaten, weil ihr eine unfassbar gute Grundlage habt. Ihr habt ein super tolles internes Netzwerk sozusagen an Personen, die da schon dran gearbeitet und geforscht haben und euch einfach auch helfen können, eure Daten zu interpretieren. Man ist vielleicht nicht so alleine gelassen, als wenn man jetzt so ein alleinstehendes Projekt machen würde. Und auf jeden Fall, ja, tragt dann diese Informationen auch an Konferenzen weiter, weil dann findet ihr noch mehr Personen, die dann Bezug zu haben.
Und auch wenn ihr nicht in der Wissenschaft arbeitet, dann redet einfach mal über den Ozean oder informiert euch, oder allein, dass ihr diesen Podcast hört, ist ja schon richtig cool, dass ihr euch damit auseinandersetzt und erzählt vielleicht einfach mal, weiß ich nicht, anderen Leuten, dass es die UN-Ozean-Dekade gibt, um das Word zu spreaden quasi.
Ja, und wie wichtig Langzeitbeobachtungen sind für die UN-Ozean-Dekade.
Ja. Einfach solche Themen mal an den Abendbrottisch bringen quasi. Ich glaube, das hilft auch schon. Muss sich ja nicht immer direkt... Man muss sich natürlich trotzdem engagieren, aber ich kann auch verstehen, dass Zeit und Energie limitiert sind bei jeder einzelnen Person, aber einfach deswegen in Gesprächen. Sind wir hier. Genau, deswegen sind wir hier. Wir haben unlimited Zeit und Energy.
Ja, ein Crashkurs in 25 Jahren Forschung vom Abi. Hoffentlich finden die gut, was wir hier alles erzählt haben.
Judy.
Vielen, vielen Dank, Eva, für dieses unfassbar spannende Gespräch. Ich fand es auch richtig schön, das Ganze mal mit dir alleine zu machen, dass unsere Zuhörerinnen uns vielleicht auch besser kennengelernt haben.
Genau.
Und auch irgendwie richtig schön, dass wir auch sagen können, wir sind Experten für dieses Gebiet und müssen nicht unbedingt Gäste einladen, obwohl wir natürlich eher bei diesem Interviewformat bleiben wollen. Wellenbrecher gibt es alle 2 Wochen überall da, wo es Podcasts gibt. Uns gibt es auch auf Instagram und YouTube. Schaut da gerne vorbei und lasst uns in den Kommentaren wissen, wie ihr die Folge fandet. Ihr könnt uns natürlich auch gerne interessante Personen oder Organisationen vorschlagen, mit denen wir für euch ein tiefgründiges Gespräch rund um die Ozeane und die UN-Dekade führen können. Und bis bald! Wellenbrecher ist eine Initiative von ICOP Dach und eine anerkannte UN-Ozean-Dekaden-Aktivität. Es wird produziert von Annabel von Jakowski, Eva Räufer und Josefa Bayer. Recherche und Moderation Annabel von Jakowski und Eva Räufer. Schnitt Annabel von Jakowski. Graphic Design Spaghetti Shark. Ton Florentin Seifert. Management Annabel von Jakowski.